Vor allen Dingen wird das ja eine Studie sein, auf die sich sehr lange bezogen wird. Deswegen finde ich das auch wichtig, bestimmte Aspekte rauszuarbeiten. Mhm. Sagst du nochmal, was dein Hauptaspekt war?
Mein Aspekt, oder weshalb ich die Studie angegangen bin, ist, weil ein großer Anteil der von Femizid betroffenen Opfern migrantische Frauen sind. Und es war mir ein Anliegen, eben den Einflussfaktor Migration auf eine Art und Weise zu betrachten, wie sie in konservativen und rechten Medien nun mal untergeht. Ob mir das gelungen ist, schauen wir mal. Und ja, wir können da jetzt einfach mal ranhören und danach nochmal ein bisschen drüber sprechen.
Bin gespannt.
Ich selbst habe Migrationshintergrund und widme mich eben dem Thema aus dem Bauchgefühl heraus, dass es möglich ist, sich den Mechanismen hinter den betreffenden Zahlen zu widmen und diese zu verstehen, ohne dabei zusätzlichen Hass zu schüren. Und ich spreche nicht alleine darüber, sondern mit Paulina Lutz. Sie hat bei der qualitativen und empirischen Studie mit dem Titel Femizide in Deutschland mitgestaltet und diese mit ausgewertet. Paulina, schön, dass du da bist.
Ja, ich bin auch sehr froh, dass ich das heute nochmal berichten darf zu unseren Forschungsergebnissen.
Um die Mechanismen und gegebenenfalls Muster hinter den Femiziden auszumachen, habt ihr euch die polizeilichen Akten genau angeschaut und konntet dabei, und das ist das Bemerkenswerte an eurer Studie, einzelne Falltypen ausmachen. Woran unterscheiden sich diese Falltypen und worin liegt der gemeinsame Nenner?
Also zuerst kann man sagen, dass ein Großteil, was wir auch vorab schon dachten und jetzt nochmal bestätigt bekommen haben, waren Tötungen von Partnerinnen und Ex-Partnerinnen. Diese Delikte machten etwa 80% aller Femizide aus, also einen sehr großen Anteil. Dann haben wir uns diese Partnerinnen-Tötungen aber auch nochmal genauer angeguckt und da eine Gruppe gefunden, das waren wiederum 60% aller Femizide, die wir als Deetablierungsfemizide bezeichnet haben. Da ging es eben darum, dass die Beziehung als beendet gesehen wurde oder eine vermeintliche Untreue vermutet wurde vom Täter ausgehend. Es waren also bestimmte Partnerinnen-Tötungen, in denen es zu Eskalationen kam. Eine weitere größere Gruppe waren noch alters- und krankheitsbezogene Femizid-Suizide, also wo der Täter zuerst seine Partnerin und dann sich selbst getötet hat, sowie psychotisch bedingte Partnerinnen-Femizide. Außerhalb von Partnerschaft hatten wir eine größere Gruppe von Mutter- und Großmütter-Tötungen. Das war noch ein größerer Anteil. Wir hatten nur zwei erbezogene Tötungen. Das sind ja Taten, über die sehr viel berichtet wird, die aber in unserem Sample nahezu keine Rolle gespielt haben. Und auch außerhalb von Familie und Partnerschaft hatten wir lediglich 13 Delikte, also 10% aller Femizide. Das heißt, dass dieses Typische, von dem viel berichtet wird, der Angriff eines fremden Mannes, sehr selten ist. Das hatten wir tatsächlich nur in 4 Fällen. Also das ist eine sehr kleine Gruppe. Das heißt, wir sehen jetzt hier, es gibt ganz unterschiedliche Konstellationen. Gemeinsam ist denen aber, dass es in den meisten Fällen um Rollenerwartungen geht an Frauen. Und wenn die Frauen dann eben gegen diese Rollenerwartungen verstoßen, kommt es zur Tat. Und das findet sich eben sowohl in Partnerschaften, wo es eben um sowas geht wie Treue, ein bisschen Unterordnung in der Partnerschaft, als auch beispielsweise bei Muttertötungen, dass die Mutter eben sich zu sorgen hat, zu kümmern. Und wenn sie das nicht tut, aus Augen des Sohnes, dann also war es in den Fällen so, dass er dann versucht hat, sie zu töten oder sie getötet hat.
In der eben genannten Gruppe der Deetablierungsfemiziden haben über die Hälfte der Opfer Migrationshintergrund. Was kannst du dazu sagen? Was sind die Risikofaktoren, mit denen die Frauen konfrontiert sind?
Also insgesamt war das so, dass diese Frauen eine höhere Vulnerabilität, also Verletzlichkeit zeigen, dass sie weniger Möglichkeiten haben, aus einer gewaltvollen Beziehung zu gehen. Also sie finden sich in höheren Abhängigkeiten, das ist generell in Paarbeziehungen so, also auch nicht migrantischen Paarbeziehungen, dass die Frauen stärker von den Männern abhängig sind als andersrum, beispielsweise finanziell. Aber in den Kontexten war es noch mal mehr, beispielsweise weil sie keine Ausbildung hatten oder eine nicht in Deutschland anerkannte Ausbildung, weil sie geringere Deutschkenntnisse hatten und dadurch weniger sich irgendwie nach außen wenden konnten und Hilfe suchen konnten. Aber beispielsweise auch Sozialleistungen gemeinsam an das Paar ausgezahlt wurden und die Frauen dann eben von ihren Partnern und den damit Tätern direkt abhängig waren. Ein anderer wichtiger Punkt ist in der Konstellation aber auch, dass migrantische Personen, das wissen wir in der Kriminologie ganz generell, seltener bereit sind, sich an die Polizei zu wenden und da Hilfe zu holen. Das heißt, dass die dann häufiger in solchen gewaltvollen Beziehungen bleiben und sich weniger Hilfe holen. Ein anderer Punkt aber auch noch dazu zusätzlich ist, dass Frauen sich hier in Deutschland höhere Freiheitsrechte einfordern konnten, die sie eben in den Herkunftsländern nicht immer unbedingt hatten und sich dadurch von den Tätern emanzipieren konnten, was dann eben in einigen dieser Fälle den Vorstellungen des Täters widersprach, die er von der Beziehung hatte, was dann zu einem Konflikt führte.
Genau, da würde ich drauf eingehen. Gerade so das Thema Schutz von Frauen wird manchmal oder sieht man häufig, wie das populistisch instrumentalisiert wird, um auch eben gegen Menschen aus dem Ausland zu hetzen. Die Kultur liefert keine einseitige Erklärung, so ist es bei euch in der Studie zu lesen, Migration aber doch. Worauf beruht diese Schlussfolgerung und diese Differenzierung?
Also uns ist ganz wichtig zu sagen, dass eben Kultur einer von, also nicht per se dieser Faktor ist, der da was besonders viel ausmacht, aber dass die Migration selber eben Konflikte verschärfen kann. Also ganz generell, auch außerhalb von Partnerschaft und so weiter, stellt, wissen wir aus der Wissenschaft, Migration ein Stressor dar, ganz generell. Also man kommt in ein neues Umfeld, man ist in der Regel der Sprache nicht 100% mächtig, man ist in anderen Strukturen, es sind bürokratische Prozesse, die man nicht unbedingt besonders gut versteht. Und gleichzeitig konnten wir aber jetzt in unserem speziellen Fall feststellen, dass sich bestehende Konflikte, die möglicherweise im Herkunftsland schon vorhanden waren, hier nochmal verschärft haben, weil dann eben nochmal ein zusätzlicher, ganz genereller Stressfaktor da war, der es den Partnern eben schwerer machte, ohne Streit miteinander auszukommen. Wichtig ist da dann eben auch, dass Unstimmigkeiten zwischen Normen im Herkunftsland und hier manchmal vorzufinden sind, dass aber ganz wichtig eben ist, dass Kultur nicht der ausschlaggebende Erklärungsfaktor sein kann, weil wir so viele Delikte gesehen haben, die, egal ob migrantische oder nicht migrantische Personen, sehr ähnlich waren. Das heißt, die Gemeinsamkeit ist nicht die Kultur, sondern sind patriarchale Strukturen, die sich in sexistischen Denk- und Handlungsweisen der Täter niederschlagen. Und das heißt, das ist das, wo man sagen kann, da liegt die Gemeinsamkeit.
Ja, du bist jetzt schon ein bisschen drauf eingegangen, darauf, dass du ins angemessene Verhältnis zu setzen, dass der Einflussfaktor Migration und eben der Einflussfaktor der patriarchalen Struktur. Worauf sollte denn politisch und medial eben der Fokus gelegt werden, um Femizide zielführend etwas entgegenzusetzen?
Also grundsätzlich ist es so, dass wir da, glaube ich, noch sehr viel vor uns haben und aber auch nicht nur eben politisch und medial, sondern auch alle einzeln, jede und jeder von uns mit angreifen kann, dass man eben sagen kann, man versucht solche traditionellen Rollenbilder und Erwartungen nicht weiterzutragen und fortzuführen, sondern dass man da einfach versucht, mehr eine gleichberechtigte Sichtweise auf Männer und Frauen zu haben. Und auch noch ein wichtiger Punkt, dass Paarbeziehungen nicht das einzige Nonplusultra darstellen, dass es auch andere Faktoren gibt, die bei einem gesunden, funktionierenden Leben wichtig sind. Beispielsweise gute Freundinnenschaften, eine finanzielle Unabhängigkeit, eigene Hobbys, eigene Bedeutung im Leben, dass man dann eben diese Partnerschaft nicht so auflädt und da so viel Druck drauf setzt, dass das alles im Leben erfüllen muss.
Was nehmen wir mit aus dem Gespräch? Die Wörter Täter und Partner liegen nun nah beieinander und können auch mal vertauscht werden. Es ist möglich, auf die bedeutenden Faktoren Migration einzuwirken, beispielsweise indem Sozialleistungen getrennt ausgezahlt werden, migrantische Personen nicht ausgegrenzt werden und die Ausbildungsberufe anerkannt werden. Dann liegt es also auch auf der Hand, weshalb migrantische Frauen seltener zur Polizei gehen. Aus dem aktuellen Bericht der Antidiskriminierungsstelle geht hervor, dass gerade bei der Aufnahme von Strafanzeigen Frauen mit Migrationshintergrund oder in prekären Lagen häufig misstraut wird von der Polizei. Es mangelt an niedrigschwelligen und unabhängigen Anlaufstellen außerhalb der Polizei. Und ja, also Fokus darauf, dass traditionelle sexistische Rollenzuschreibung und patriarchale Gewalt und Verhaltensmuster das Problem sind.
Und ich finde, dass es dabei rauskommt, dass es einfach auch alles auf diese rassistische Struktur in dieser Gesellschaft fällt und auch auf die sexistische und eben Frauen mit Migrationshintergrund einfach nicht so geschützt werden, nicht so ernst genommen werden. Und ich finde, das zeigt auch, dass die Fragestellung irgendwie falsch ist. Und eben mit diesem Strukturellen finde ich auch, das zeigt sich auch, dass es Feminizide sind. Also Feminizide heißt ja auch, es hat eine gesellschaftliche oder eine strukturelle, politische Ebene auch, nicht nur individuell. Femizide ist ja der individuelle Begriff.